Lass uns nochmal aufstehen, um zu beten. Herr Jesus, wir möchten dich bitten, dass du Gnade schenkst heute Morgen, Gnade zum Reden und Gnade zum Hören. Herr, dass du unseren Mund öffnest und dass du unser Ohr öffnest und dass wir dem nicht entgegenwirken. Amen. Wie so oft, wenn ich hier sitze oder stehe und wir singen das Kinderlied, denke ich immer, harte Kost. Harte Kost für die Kinder und ich glaube noch härtere Kost für uns als Erwachsene, die wir vielleicht etwas mehr verstehen. Gleich, wenn wir in der Apostelgeschichte lesen, werden wir etwas von der harten Kost lesen oder hören. Wir singen hier mit den Kindern, dass wir unsinnigerweise als Kinderlied abgestempelt haben, immer auf Gott zu vertrauen, immer auf Gott zu vertrauen, immer auf Gott zu vertrauen, das ist der beste Weg. Und anhand der Apostelgeschichte oder anhand der Geschichte des Stephanus, der ja schließlich ums Leben gekommen ist, in der Apostelgeschichte werden wir prüfen heute Morgen, ob das ein einfaches ob das eine Durchhalteparole ist. Wenn das eine Durchhalteparole ist, dann lassen wir das ruhig weiter als Kinderlied betrachten. Aber vielleicht ist es gar keine Durchhalteparole. Vielleicht ist das ja die Botschaft heute Morgen an uns, dass wir lernen sollen, auf Gott zu vertrauen. Vielleicht kommen wir ja noch zu Zeiten, wo das, was wir singen, wo das geprüft wird. Ich weiß nicht, ob ihr den Text bewusst gesungen habt. Ich habe den wahrscheinlich noch nie bewusst gesungen. Aber heute Morgen fiel mir auf, mag die Krankheit dich bedrohen? Vers 3 ist das, ja. Mag die Krankheit bedrohen dein Leben, mag sich Krieg und Gefahr erheben, mag die Welt auch vor Furcht erbeben, Gott will deine Zukunft sein. Und nichts in dieser Zeit brauchen wir mehr wie diesen dritten Vers. Und wir dürfen Gott bitten, dass er Gnade schenkt, dass wir nicht an diesen Worten geprüft werden, die wir manchmal leichtfertig singen. Ich weiß, dass sie nicht alle leichtfertig singen. Ich muss das zu meiner Schande bekennen. Und das werden wir heute sehen in der Apostelgeschichte und auch an anderen Geschichten, wie sehr wir auf Gott angewiesen sind. Und das ist natürlich auch jetzt in diesen Tagen, wo wir Pfingsten feiern, eine Zeit der Erinnerung, wo wir sehen, dass wir wirklich auf Gott angewiesen sind und dass Gott uns nicht im Stich gelassen hat. Das war ja damals das große Problem der Jünger, die Freunde von Jesus, als Jesus gekreuzigt wurde, begraben wurde, was ist jetzt? Aber Jesus hatte vorher gesagt, ich lasse euch nicht alleine. Auch wenn ich sichtbar nicht mehr da bin, ich meine, er war natürlich noch eine Zeit danach, weil er ist ja auferstanden, war eine Zeit lang noch sichtbar da, aber dann haben sie gesehen, dass er in den Himmel gefahren ist, dass er weg war, vor ihren Augen verschwunden ist. Aber vorher hat er ihnen gesagt, ich lasse euch nicht alleine. Und dieses Ereignis feiern wir jetzt in dieser Zeit. Wissen die wenigsten, was Pfingsten heißt? Pfingsten ist der Tag gewesen, als Gott seinen Geist auf alle Gläubigen gelegt hat. Versiegelt hat mit dem Geist, also nicht oben drauf gelegt, sondern in sie hineingepflanzt hat. Und dieser Geist will uns lehren in aller Wahrheit. lesen wir im Johannesevangelium, als Jesus das seinen Jüngern versprochen hat. Und dieser Geist beeinflusst uns als Christen bis heute. Jeder Geist, ich habe es schon mehrfach vorgelesen, in Epheser 1 lesen wir das, dass wir mit diesem Geist versiegelt sind, dass er uns das versprochen hat, Jesus, und dass er das auch getan hat. Und dieser Geist, der in uns wohnt, der geht mit uns als Glaubende durch das Leben, durch den Tag, jeden Tag. Und das ist das, was in uns wirkt. Und wenn wir irgendwas tun, dann möchten wir darum beten, dass dieser Geist das bewirkt hat. Weil das dient zur Ehre Gottes. Wir lesen in Sacharja 4, Vers 6, es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr, der lebendige Herr. Sacharja 4, Vers 6. Und wie ich gerade sagte, das Wirken dieses Geistes im Leben eines Gläubigen, das finden wir heute bei einem Abschnitt in der Apostelgeschichte. Und wir finden, dass Gott wahr macht, was er sagt. Wir können Gott jedem Test unterziehen. Jeden. Das, was Gott sagt, das tut er. Der ganze Ratschluss Gottes lesen wir, dass Paulus das schreibt, dass er dazu da ist, den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Und das bedeutet, das, was er gesagt hat, was Gott gesagt hat, wird mit Sicherheit geschehen. Und so auch mit dem Geist. Wir lesen in Joel die Voraussage auf dieses Pfingstereignis. Viele hundert Jahre vorher. Und da konnten die Menschen Gott schon den Test unterziehen, oder wurde schon klar, dass Gott ein lebendiger Gott ist, und auch wenn einige Jahre vergangen sind, auch in dem Fall einige hundert Jahre, dass das, was er gesagt hat, auch getan hat. Gott ist absolut zuverlässig. Absolut. Deshalb wird alles, was wir in seinem Wort finden, ausnahmslos alles, wird geschehen. Ob es uns passt oder nicht. Und ich freue mich darüber, dass alles geschehen wird, was in seinem Wort geschrieben ist. Weil das lässt mich hoffen, das lässt mich glauben, das lässt mich gewiss sein, dass er mich durchträgt bis zum Ende. Dass sein Geist mich nie verlässt, weil ich versiegelt bin mit seinem Geist. Dass der in mir wohnt. Und dass dieser Geist mich nicht verlassen wird, so lange, bis er mich bis zum Ende getragen hat. Weil der Geist Gottes in jedem Glaubenden ist, macht sich das in seinem Verhalten und in seinem Denken und auch in seiner Beurteilung der Situation, macht sich das bemerkbar. Weil der Geist Gottes uns leitet in aller Wahrheit. Das ist keine Anstrengung jetzt von uns. Wir brauchen jetzt auch nicht irgendwelche Übungen zu machen. Lesen wir Epheser, dass der gläubig geworden ist, diesen Geist bekommen hat. Und dieser Geist, ich sage es nochmal, lehrt uns oder verändert uns von innen heraus. Verändert unser Verhalten, unsere Beurteilung. Alles. Ich weise nochmal auf 2. Korinther 5 hin, wo steht, siehe, alles ist neu geworden. Äußerlich sind wir noch die Alten, ja? Äußerlich bin ich noch wie vorher. Aber innerlich bin ich erneuert worden durch seinen Geist, weil dieser Geist in mir wohnt. Es war für mich, fällt mir gerade ein, am Freitag ganz erschreckend, kam jemand zu mir, der mich, ich denke mal, vor 20 Jahren das letzte Mal gesehen hatte. Der war völlig enttäuscht von mir, was ich für ein Vogel geworden bin. Ja? Also nicht mehr der alte Jörg. Der Geist Gottes hat mich von innen verändert. Also es hat sich in meinem Verhalten was geändert, was ich gar nicht gemerkt habe und was völlig ohne Anstrengung geschehen ist. Das hat Gott in mich hineingepflanzt. Während zum Beispiel der Nichtglaubende, also der natürliche Mensch, versucht alles in seiner Hand zu haben und alles, ich will sagen, selbst zu meistern, was soll er auch sonst machen, verlässt sich der Glaubende darauf, auf Gott, auf den Geist, immer auf Gott vertrauen. Ich wiederhole das, das ist kein Kinderlied, das ist ganz harte Kost, die wir hier bekommen heute Morgen. Die wir in diesem Lied singen, ist eine ganz harte Kost, immer auf Gott zu vertrauen. Wir können uns mal hinterfragen, an welchen Punkten wir das machen. Gerade so ein Kontrollfreak, wie ich das bin. Ich habe die Tage noch so gedacht, in meiner Firma kannte ich jeden Griff, der gemacht wurde. Immer auf mich vertrauen. Das war mein Leben. Aber wir singen hier immer auf Gott zu vertrauen. Das ist der Unterschied, dass wir es nicht versuchen. Wir gar nicht versuchen müssen, es selbst zu meistern, sondern als Glaubende dürfen wir uns darauf verlassen, dass Gott eingreift und dass er es richtig macht. Psalm 37, Vers 5. Lesen wir, das seht ihr. Er wird es wohl machen. Das heißt, ich sagte es schon mal, er wird es nicht wohl machen. Er wird es richtig machen. Er wird es perfekt machen. Wenn wir das in der Apostelgeschichte lesen, können wir uns das erstmal nicht vorstellen. Was hat Gott da perfekt gemacht, als der Stephanus gesteinigt wurde? Das war ja das Ende von letzter Woche, von vorletzter Woche, Entschuldigung. War das Ende von vorletzter Woche, dass Stephanus gesteinigt wurde. Wenn das, was mit Stephanus geschehen ist, heute geschehen würde, sagen wir mal in Duisburg oder in Köln. Wisst ihr, warum ich Duisburg oder in Köln ausgesucht habe? Das habe ich nicht so gesagt, weil das kann da jederzeit geschehen. Wenn das in Duisburg oder Köln in der heutigen Zeit, würden wir vielleicht das folgendermaßen beurteilen. Wir würden sagen, tja, selber schuld. Selber schuld. Würden wir sagen, wenn wir in Köln oder in Duisburg uns hinstellen würden, die Botschaft verkündigen wie Stephanus und es würde es genauso gehen, würden die Menschen sagen, selber schuld. Würden wir unter Umständen auch sagen, selber in Schuld, das hat er jetzt davon. Er hätte doch wissen müssen, worauf eine Konfrontation, der Stephanus hätte wissen müssen, wo die Konfrontation mit den Hohepriester und Ältesten hinauslaufen würde. Hätte er wissen müssen. Hätte sich ja auch etwas zurückhalten können. Man darf ja, sagen wir heute, und damals vielleicht auch, ich weiß es nicht, heute sagen wir, man darf ja schließlich nicht die religiösen Gefühle Andersglaubender verletzen. Das würde passieren, wenn wir in Duisburg von Jesus erzählen würden. Und dann würden wir die religiösen Gefühle der Mehrheit der Bewohner in Duisburg, in gewissen Gegenden in Duisburg, mir fällt gerade der Stadtteil nicht ein, fängt mit hoch an, aber ich fällt gerade nicht ein. Aber Das, die Mehrheit ist anders glaubend und wir würden die Gefühle verletzen, so wie Stephanus selber schuld. Auch heute im 21. Jahrhundert noch droht Menschen, die sich zu Jesus bekennen, auch insbesondere welche, die sich kompromisslos zu Jesus bekennen, das gleiche Schicksal wie Stephanus. Wir haben Apostelgeschichte 4, Vers 12 gelesen, den hoffe ich, kennen wir alle mittlerweile auswendig, dass ihm keinen anderen Namen das Heil ist, kein anderer Name gegeben, unter dem wir gerettet werden sollen, können. Jesus Christus. Und das ist die Einbahnstraße, das ist das Intolerante, das ist das, was wir nicht sagen dürfen. Und das gleiche Schicksal geschieht heute, Mensch, wie Stephanus passiert ist, geschieht heute auch noch im 21. Jahrhundert. Wir erleben die größte jemals dagewesene Christenverfolgung überhaupt. Es hat noch keine Zeit gegeben. Wir meinen immer, das wäre so weit weg, dass der Stephanus gesteinigt worden wäre. Wir erleben zurzeit die größte jemals dagewesene Verfolgung von Christen. Stephanus war eben einer der Ersten, die sich öffentlich zu Jesus als den Sohn Gottes bekannt haben. Als den, der für die Sünde der ganzen Welt gestorben ist. Stephanus war einer der Ersten. Wäre das nicht so absolut, wäre der Anspruch nicht so absolut gewesen, den Stephanus verkündigt hat, dann wäre das nicht das Problem gewesen. Hätte er gesagt, dass Jesus nur einer gewesen wäre oder mal ein guter Kerl war, wäre das nicht die Frage gewesen. Aber weil sie gesagt haben, das ist der Messias, das ist der Retter der Welt und den, ihr Lieben, den habt ihr gekreuzigt. Und das ist die Botschaft, die wir auch heute zu sagen haben. Wisst ihr, den haben wir auch gekreuzigt. Nämlich unsere Sünde hat ihn ans Kreuz gebracht. Unsere Sünde, wir sind nicht so unschuldig. Die gleiche Botschaft, die Stephanus den hohen Priester und den Ältesten gegeben hat, galt auch an uns oder gilt auch an uns. Dass wir schuld sind an seinem Tod. Und dass Stephanus das gesagt hat, das hat er nicht aus Leichtsinn getan, sondern er hat es getan, weil es ein Auftrag war und weil er auf den da schon nicht mehr sichtbaren Jesus vertraut hat. Und auch in unseren Breiten wird solch ein Mensch versucht, mundtot zu machen. Während in unseren Breiten versucht wird, Menschen, die sich zu Jesus bekennen, mundtot zu machen durch die sogenannte Political Correctness. Ich weiß nicht, wie oft ihr euch schon mal mit Menschen unterhalten habt, die Jesus nicht kennen. Das kommt manchmal so vor, als würde man in das Allerprivateste von ihnen hineinsprechen, als würde man was sagen, was sich nicht gehört. Das ist die Political Correctness heute, das sagt man nicht, da spricht man nicht mehr drüber. Das wollen wir nicht. Kommen wir gleich auch noch zu, dass es gar nicht anders war wie bei Stephanus. Also so werden heute auf Menschen versucht, mundtot zu machen und in den Gegenden, wo Stephanus gewesen ist, wo Stephanus gelebt hat, wird versucht, einen solchen Menschen ganz tot zu machen. Nicht nur mundtot, sondern ganz tot, so wie es mit Stephanus geschehen ist. Und das würde heute auch aktuell in diesem Gebiet, wo Stephanus gelebt hat, heute noch so passieren. Es ist nicht nur der Mundtot, sondern der ganze Mensch ist tot. Ich kenne einen Menschen, der wurde von seinem Arbeitgeber bedroht, wenn er noch einmal von Jesus reden würde, würde er einfach entlassen. Ja? Das Tragische dabei ist, dass er im evangelischen Krankenhaus gearbeitet hat. Das ist die Tragik dabei. Ich will nur damit sagen, es ist nicht heute nicht anders als früher. Wird versucht, mundtot zu machen. Aber diese Drohung hat bei meinem Bekannten genauso wenig gefruchtet wie bei Stephanus. Warum nicht? Weil sie sich auf Jesus verlassen haben. Sie haben gesagt, das ist unser Auftrag. Dafür bin ich da. Dafür lebe ich. Dass ich Jesus kennengelernt habe, das hat mir so viel gebracht. Wir haben gesagt, er zog mich aus dem Sumpf. Und ich möchte gerne, dass andere Menschen nicht in dem Sumpf ihrer Sünde stecken bleiben, sondern rausgezogen werden und zu Jesus kommen. Das war die Motivation. Nicht um irgendjemand einem drüber zu bügeln. Das ist nicht die Frage. Sondern das ist diese Ritterliebe, die diese Menschen hatten. Die Stephanus hat. Die Jesus hat. Die auch mein Freund hat. Die das nicht sehen können, dass andere Menschen verloren gehen. Weil das so endgültig ist, versteht ihr? Diese Retterliebe, die treibt den Stephanus dahin. Diese Liebe zu anderen Menschen. Und die anderen Menschen denken, er ist mein Feind. Kommen wir vielleicht gleich noch zu. Also damals wie heute versuchte man sehr kreativ die Botschaft von Jesus zu verdrängen. Damals wie heute. Es macht den Eindruck, als wäre man nicht an der Wahrheit interessiert. Nur glaube ich, dass der Eindruck täuscht. Der Mensch ist sehr wohl an der Wahrheit über sein Leben interessiert. Soweit er noch an Wahrheit glaubt. Das ist ja erwiesenermaßen eine neuzeitliche Erscheinung, dass man nicht mehr an eine absolute gültige Wahrheit glaubt. Aber trotzdem glaube ich, dass der Mensch an Wahrheit interessiert ist. Mich interessiert das, was mit meinem Leben geschieht. Mich interessiert das, wer Gott ist. Mich interessiert das vor allen Dingen, was anschließend nach dieser Zeit geschieht. Das ist ja die Wahrheit, die Menschen interessiert. Das ist ja das, wonach jeder Mensch sich sehnt, zu wissen, was ist denn, wenn ich die Augen zugemacht habe. Das immer auf Gott zu vertrauen, gilt das denn nur für jetzt oder gilt das auch für später? Das sind doch diese Grundgedanken, die jeden Menschen interessieren. Nur ist es einfacher, die Wahrheit abzulehnen, als sich der Wahrheit zu stellen. Aber dann eben auch nicht irgendeiner Wahrheit. Es geht eine elementare Wahrheit, die Stephanus hier verkündigt hat. Nicht die Wahrheit, dass der Himmel blau ist, sondern einer Wahrheit, die in einer Person begründet liegt, nämlich in Jesus Christus begründet liegt, der von sich selbst sagt, Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und dann kommt das. Dann kommt das danach. Und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das ist verkürzt die Wahrheit aus dem 7. Kapitel, das wir betrachtet haben. Die Menschen, die Stephanus hörten, hielten sich sinnigerweise die Ohren zu. Jetzt halte ich mir die Ohren zu, dann höre ich das nicht mehr und dann ist es nicht mehr wahr. Wie nennen wir das heute? Vogelstrauß-Politik, ja? Was macht der Vogelstrauß? Steckt den Kopf in den Sand, ja? Oder die Kinder, wenn sie nicht gefunden werden wollen, halten sich die Augen zu. Ja, ist doch so, oder? Und so machten das die Menschen, die Botschaft von Stephanus hörten, die Wahrheit von Jesus hörten. Sie hielten sich die Ohren zu. Und da immer noch was zu hören war, haben sie noch rumgebrüllt. Weiß nicht, was sie gebrüllt haben, lässt das hier offen. Vielleicht haben sie auch gebrüllt wie bei Jesus. Hinweg mit dem. Wollen das nicht hören, was er uns sagt. Also sie hielten sich sinnigerweise die Ohren zu, damit sie die Wahrheit nicht erreichte. Es war die offensichtliche Handlung, die verhindern sollte, dass die Wahrheit zu ihnen vordrang. Und wie wir es in den vergangenen Predigten schon gehört haben, war es für Stephanus keine Option, davon abzulassen, von dieser Wahrheit abzulassen oder die abzusenden. Also können wir sagen, es war offensichtlich Stephanus sein eigenes Verschulden, dass der Klerus der damaligen Zeit seine Steinigung veranlasste. Also die gebildeten Frommen der damaligen Zeit waren das ja, die seine Steinigung veranlassten. Es war seine eigene Schuld. Gibt es nichts anderes zu sagen, das hat er nun davon. Das hat er davon. Hätte er doch mal lieber. Ja, das hat er davon. Wollen wir mal gucken, was er davon hatte. Er hatte davon, dass er den Himmel offen sehen konnte und sich auf das Zusammenkommen mit Jesus freuen konnte. Das hatte er davon. Natürlich wurde er gesteinigt, aber wir lesen, er sah den Himmel offen und Jesus stehend, das hat Sascha uns letztes Mal deutlich ausgelegt, Jesus stehend, sodass er sich auf diesen Jesus, auf seinen Herrn, auf den, der für ihn bezahlt hatte, auf den konnte er sich freuen. Da hat er endlich die Sicht auf den, der ihn geliebt hat. Der ihn liebt. Nicht geliebt hat. Darf man gar nicht in der Zukunft sagen. In der Vergangenheit. Der ihn liebt. Bis jetzt. Das hat er davon. Die Sicht auf Jesus. So war seine Steinigung keine Strafe, wie es seine Peiniger gerne gehabt hätten. Sondern es war, wie wir alle wissen und was die Bibel unmissverständlich sagt, ein Schlussstrich unter seinem irdischen Leben. Und der Neubeginn eines Lebens, welches vollkommen ist. Das hatte Stephanus gesehen. Er hatte Jesus gesehen und das Vollkommene hat er gesehen. Das hat Gott geschenkt. Immer auf Gott vertrauen. Und als der Stephanus da in dem Loch saß, die Steinigung, habt ihr mal gesehen, wie so eine Steinigung abgeht? Die werden ja eingegraben bis zur Hälfte. Und dann nehmen die Ankläger die Steine und trümmern die da drauf. Die Steine hat er nicht kommen sehen. Immer auf Gott vertrauen. Hat nach oben gesehen und hat seinen Herrn gesehen. In dieser Situation. Deshalb war seine Steinigung für ihn keine Strafe. Offenbarung 2, Vers 10 lesen wir, fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Die Offenbarung war zu diesem Zeitpunkt übrigens noch gar nicht geschrieben. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr versucht werdet und ihr werdet in Bedrängnis sein 10 Tage. Seid getreu bis an den Tod. So will ich euch die Krone des Lebens geben. Nicht so werdet ihr sterben im Gefängnis, so werdet ihr jämmerlich umkommen. Ich werde euch die Krone des Lebens. Das hatte Stephanus davon. Die Krone des Lebens. Das haben wir alle davon. Die wir uns treu auf die Seite unseres Herrn stellen. Das haben wir alle davon. Das ist nicht nur Stephanus. Die Krone des Lebens. Was sagt Paulus? Paulus sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft. Fortan liegt vor mir die Krone der Gerechtigkeit. Jesus. Jesus vor Augen. Das hatte Stephanus davon und das haben wir davon, wenn wir uns treu auf die Seite unseres Herrn stellen. Ich zitiere noch eine Stelle aus Offenbarung 17, Vers 14. Sie werden gegen das Lamm kämpfen. Das Lamm, wer das Lamm ist, können wir nachlesen in Johannes 1, ja? Und später auch noch. Da sagt Johannes, wie bezeichnet Johannes Jesus? Als das Lamm. Siehe, als Jesus vorbeiging, oder er sah Jesus auf sich zukommen und sagt, siehe, das ist das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt. Welches die Sünde der Welt trägt. Sie werden gegen das Lamm kämpfen und das Lamm wird sie überwinden. Denn es ist der Herr aller Herren und der König aller Könige. Und die mit ihm sind, das sind die Berufenen und Auserwählten und Gläubigen. Die werden mit Jesus sein, mit dem Lamm Gottes. Denn, lesen wir da, er ist der Herr aller Herren, der König aller Könige und die mit ihm sind. Und diesen Herrn aller Herren, den hat Stephanus sehen dürfen. Vorher schon. Den Herrn aller Herren, König aller Könige. Das hatte Stephanus davon. Der nächste Schrei der Unwissenden, die nicht den Heiligen Geist haben, die nicht mit dem Heiligen Geist versiegelt sind. Sie kennen ja die Wahrheit nicht, weil sie die Wahrheit aktiv ablehnen, ist dann im Angesicht der Steinigung des Stephanus. Gott wird der nächste Schrei sein. Gott, wo warst du? Gott, wo warst du, als der Stephanus gesteinigt wurde? Und wir werden in der Apostelgeschichte jetzt sehen, wo Gott war. Apostelgeschichte 8, Vers 1. Wir lesen nur 4 Verse. Und an jenem Tag erhob sich eine große Verfolgung gegen die Gemeinde in Jerusalem. Gott, wo warst du? Und alle zerstreuten sich in die Gebiete von Judäa und Samaria, ausgenommen die Apostel. Gott, wo warst du, dass deine Gemeinde zerstreut wurde? Und gottesfürchtige Männer begruben den Stephanus und veranstalteten eine große Trauer um ihn. Saulus aber verwüstete die Gemeinde, drang überall in die Häuser ein, schleppte Männer und Frauen fort, brachte sie ins Gefängnis. Gott, wo warst du? Diejenigen nun, die zerstreut worden waren, zogen umher, das ist der 4. Vers, und verkündigten das Wort des Evangeliums. Die Gemeinde Gottes wird verfolgt und der allmächtige Gott sieht zu. Das sehen wir hier und das sehen wir heute. Gott, wo bist du? Ist es so, dass Gott aus der Ferne nur zusieht und nicht einschreitet? Das müssen wir prüfen hier anhand der Apostelgeschichte, ob es wirklich so ist. Weil die Frage stellt sich ja auch heute. Wenn die Gemeinde Gottes verfolgt wird, sieht Gott nur zu? Ist aktueller denn je die Frage. Ich glaube es nicht, dass Gott nur zusieht, aber wir wollen gucken, was ist. Wir haben gerade herausgefunden, für Stephanus war gesorgt worden. Er war zwar gesteinigt worden, aber für ihn war gesorgt. Wurde bereits von seinem Herrn erwartet und wie zum Trost durfte Stephanus in seiner Todesstunde sehen, wie Jesus ihn erwartete. Mit dem festen Blick auf Jesus wurde seine Steinigung fast zur Nebensache, weil die Vorfreude auf Jesus alles überschattete, alles übertraf. Dass er so unverhüllt auf Jesus sehen durfte, war ja noch nicht tot, war ja erst eingegraben wahrscheinlich. Steine waren noch nicht geflogen. Oder flogen gerade. Dass er so unverhüllt auf Jesus sehen konnte, geschah durch den Heiligen Geist. Durch den Heiligen Geist. Weil Das ist die Hauptaufgabe des Heiligen Geistes, dass er die Sicht auf Jesus frei macht. Er zeigt uns, was Wahrheit ist. Als Stephanus da eingegraben war, was für eine Wahrheit hätte ihn noch retten können? Aber da hat der Geist Gottes, der in ihm wohnte, hat ihm die Wahrheit gezeigt. Jesus hat er gesehen. Hat ihm die Wahrheit gezeigt. Was muss Jesus gesehen haben? Was muss Stephanus wohl gesehen haben, als er Jesus im Himmel gesehen hat? Das ist ja nur eine ganz kurze Bemerkung. In 1. Korinther 2, Vers 9 lesen wir, sondern es ist gekommen, wie geschrieben steht, ist die Stelle, finden wir im Alten Testament in Jesaja 64, Vers 3, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Das hat er gesehen. Er hat in seine Zukunft geguckt. Ja? Nochmal, was kein Auge gesehen hat, noch niemals gesehen hat. Da hat der Stephanus Jesus gesehen, der hat was gesehen, was er noch nie gesehen hat. Was er sich gar nicht vorstellen konnte. Das geht uns ja auch so. Wir können uns doch gar nicht vorstellen, wie das im Himmel ist. Wenn wir das wirklich vorstellen, wenn wir diese Sicht hätten, die Stephanus geschenkt bekommen hätte, dann, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich ist das bewusst so, dass wir das nicht sehen, damit wir uns nicht umbringen. Vor lauter Freude. Damit wir bei Jesus sein können. Also was kein Auge gesehen hat, noch nie gesehen hat, und was noch kein Ohr gehört hat, und in keines Menschen Herz gekommen ist, was sich überhaupt noch gar keiner ausdenken konnte, heißt das. Das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Das hat Stephanus gesehen. So treu hat der Herr für ihn gesorgt. So treu wird unser Herr uns in den schwersten Stunden unseres Lebens sorgen. So treu wird Gott uns in den schwersten Stunden unseres Lebens sorgen. Wir sind am Donnerstag bei Matthias gewesen und ich bin immer wieder überrascht, wie treu Gott für jemanden sorgt in den schwersten Stunden seines Lebens. Matthias wäre fast ums Leben gekommen, aber Gott hat Gnade geschenkt, dass er noch bei uns bleibt. Oder anders ausgedrückt, vielleicht hat Matthias noch eine Aufgabe hier unter uns oder unter den vielen Krankenschwestern, die er tagtäglich kennenlernt. Ich weiß es nicht. Aber so treu, das ist keine Geschichte, die wir hier lesen, dass Stephanus den Jesus gesehen hat. Wir sehen an solchen ganz elementaren Beispielen wie Matthias, der nur noch auf dem Rücken liegt und künstlich beatmet wird. Künstlich beatmet wird er nicht, aber er hat hier so einen Schlauch. Ich habe keine Ahnung davon. Auf jeden Fall sieht das schlimm aus. Und was macht Jesus? Er sorgt treu für sein Kind. Ganz treu sorgt Jesus für sein Kind. Wir können uns das nicht vorstellen, aber wir dürfen darauf vertrauen, dass unser Herr mit uns in ähnlicher Weise verfahren wird. Wie mit Matthias und wie mit Stephanus, weil er uns genauso liebt, wie er Stephanus geliebt hat. Und weil er uns genauso liebt, wie er Matthias liebt. Deshalb dürfen wir darauf vertrauen, dass er uns in den schwersten Stunden unseres Lebens, dass der Geist, der in uns wohnt, dessen Dasein wir am Pfingsten feiern, dass dieser Geist uns die Wahrheit, die wahre Realität zeigt. Die Realität, die wir bei dem Beispiel Matthias vor Augen haben, ist nicht lebenswert. Wenn ich das sehe, wie der Kerl da liegt, denke ich immer, ist nichts mehr dran an dem Kerl. Ist nicht lebenswert. Aber die Wahrheit, die Matthias sieht, ist eine andere. Ist die Freude, bei Jesus zu sein. Er schien etwas traurig zu sein, weil er reanimiert wurde. Das ist Matthäus. Wir können es uns nicht vorstellen, noch nicht. Aber wir dürfen darauf vertrauen. Wir haben es in Lied 155 gesungen, immer auf Gott zu vertrauen. Also hat Gott bei Stephanus nicht machtlos aus der Ferne zugesehen, sieht auch niemals machtlos aus der Ferne zu. Auch nicht bei dir und auch nicht bei mir. Niemals. Mit der Steinigung von Stephanus entstand, haben wir gelesen, eine große Christenverfolgung, die eine Zerstreuung der Gläubigen nach sich zog. Und da können wir im Rückblick heute anders als die Christen damals Gottes vollkommenen, Gottes weisen und vollkommenen Plan erkennen. Wir können das erkennen. Damals ging es immer auf Gott vertrauen. Wir im Nachblick erkennen Gottes weisen Plan, weil wir etwas weitersehen durften, weil es schon 2000 Jahre her ist. Durch die Zerstreuung der Christen wurde die Botschaft von Jesus, das Evangelium, sofort über die Region von Jerusalem hinaus weitergetragen. Gott sorgte dafür, auf diese Art und Weise, durch den Tod von Stephanus, sorgte Gott dafür, dass der du hier heute sitzt und auch der hier heute steht, dass er die Botschaft von Jesus als dem Retter gehört hat. Durch den Tod von Stephanus ist das entstanden. Wenn du sagst, Gott, wo warst du? Viele Menschen und auch Kinder Gottes klagen Gott an mit der Frage, wo warst du? Wir sind gläubig geworden durch den Tod des Stephanus. Dadurch hat uns die Botschaft erreicht. Sofort. Und dann wissen wir, wenn wir darüber nachdenken, wie wir gläubig geworden sind, wie viel Gott aufgewendet hat, damit wir zum Glauben kamen, was Gott getan hat alles. Angefangen bei Stephanus. Steinigen, Himmel offen, Freude auf Jesus. Alles das hat er getan, damit wir zum Glauben kommen. Und dann wissen wir, wo Gott an dieser Stelle war. Er war mit Stephanus und er war mit uns. Hinschauend auf uns geschah das, damit wir zum Glauben kommen. Gott, wo warst du? Wir können nicht sagen, Gott, wo warst du? Sondern sagen, danke Gott. Danke Gott, dass du so viel aufgewendet hast, damit ich von Jesus höre. Auch wenn wir am Anfang nicht verstehen, wenn es danach ist, manchmal das zu fragen, Gott, wo warst du? Auch wenn wir überhaupt nichts verstehen, dann wissen wir doch, dass seine Gedanken nicht unsere Gedanken sind. Jesaja 55, Vers 8. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Und dadurch, dass Stephanus nun beseitigt war, war das Problem mit den Christen nicht beseitigt. Gottesfürchtige Männer, nämlich die, die Gott mehr zutrauen als den Mördern des Stephanus. Hier steht, gottesfürchtige Männer begruben ihn, haben wir gelesen. Ja? Die müssen Gott mehr zugetraut haben als den Mördern. Weil die wussten, wenn wir den jetzt beerdigen, dann stellen wir uns auf seine Seite, dann sind wir die Nächsten, die gesteinigt werden. Gottesfürchtige Männer. Und da hat die Beerdigung des Stephanus noch mehr Unruhe verbreitet als Stephanus selbst. Weil es eben gottesfürchtige Männer waren, die Stephanus beerdigten. Und es wurde deutlich, dass noch mehr Menschen da waren. Da waren noch mehr Menschen da, die diesem Jesus glaubten. Da waren noch mehr da, die Hoffnung auf Jesus hatten. Gott hatte noch mehr. War noch mehr gläubig geworden. Und da waren welche, die sich nicht durch die Steinigung einschüchtern ließen, sondern weiter von der Hoffnung des Stephanus erzählten. Warum konnten die Männer das so unerschrocken tun? Hätten sich doch verdrücken können, der Stephanus war doch jetzt tot. Hätten doch mit sich verdrücken können. Wenn du weißt, dass Jesus deine Sünde bezahlt hat und dass du sein Kind bist, dann darfst du sicher sein, dass Gott im Himmel auf dich wartet. Dass Jesus im Himmel auf dich wartet. Auch wenn die Zeit schon fortschreitet, diesen Satz wiederhole ich nochmal. Wenn du weißt, dass Jesus deine Sünde bezahlt hat, dass du sein Kind bist, dann darfst du sicher sein, dass Jesus im Himmel auf dich wartet. Das ist die Wahrheit. Das ist die unverfälschte Wahrheit. Das ist Wahrheit. Nicht das, was wir sehen. Das ist wahr. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Johannes 14. Wäre es nicht so, hätte ich euch das gesagt. Ich gehe hin, um euch diese Stätte zu bereiten, um euch eine Wohnung zu machen. Johannes 14 nachzulesen. Wenn du die Vergebung, die Jesus dir anbietet, ablehnst, dann ist es nicht so. Dann ist das hier und jetzt das Einzige, wo du dich dran halten kannst. Dann kannst du nicht auf Gott warten und nicht auf Gott vertrauen. Das ist die Wahrheit. Und nicht die Wahrheit, es ist nicht die Wahrheit, dass es schon irgendwie gut gehen wird. Das ist die Lüge vieler Menschen, das ist die Lüge, den viele Menschen gerne Glauben schenken. Wir waren jetzt gezwungen, uns wieder mit einer Beerdigung zu beschäftigen, Heike eigentlich. Und das kommt oben drüber, über die Todesanzeige, wenn die Kraft zu Ende geht, ist der Tod eine Gnade. Und das ist nicht die Wahrheit. Es ist nur Wahrheit für welche, die auf Gott vertrauen, die Jesus Christus kennen. Die Beerdigung von Stephanus sah anders aus, weil sie von der lebendigen Hoffnung geprägt war, die in seiner Todesstunde zur Geltung kam. Diese lebendige Hoffnung. Man konnte die Mission, die Christen zum Schweigen zu bringen, als gescheitert betrachten. Auch wenn einer tot war, standen viele auf. Also musste man an dieser Mission weiterarbeiten, die Christen zum Schweigen bringen. Bis heute. Es gibt schon viele, die gesagt haben, das Christentum stirbt aus. Es gibt viele, die es mit Gewalt versuchen. Aber sie kennen meinen lebendigen Heiland nicht. Sie kennen meinen Herrn nicht, der nicht aus der Ferne zuguckt, sondern weiß, was er macht. Saulus aber, lasen wir, verwüstete die Gemeinde, drang überall in die Häuser ein, schleppte Frauen und Männer fort, brachte sie ins Gefängnis. Und auch das wissen wir, dass es keinen Erfolg hatte. Genauso erfolglos wie der Kampf der Terroristen gegen unsere Glaubensbrüder und Schwestern im Nahen Osten zur Zeit. Fast an der gleichen Stelle wie damals. Machen das immer noch. Aber nicht durch Kraft. Wir machen das anders. Wir machen das durch Verbreitung des Evangeliums. Zacharja 4, Vers 6. Nicht durch Kraft oder Heer, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. Selbst wenn die Terroristen äußerst brutal vorgehen, bleibt die Sicht, die uns der Heilige Geist auf Jesus schenkt, unbehindert. Ich denke, ich weiß nicht, ob ihr schon mal darüber nachgedacht habt. Ich sah jetzt ein Bild, wo ist schon ein paar Wochen her, wo die am Strand saßen. Die Männer saßen mit dem Schwert dahinter und die hielten, auf Deutsch gesagt, ihren Kopf dahin. Was muss in diesen Köpfen vorgehen, wenn die da knien? Da hilft nur eine Sicht auf Jesus. Vielleicht sind da welche bei wie Matthias, die sich freuen. Ich sage, es gibt jetzt noch einen kurzen Ruck und dann bin ich bei ihm. Steht da oben im Himmel hat vielleicht die Arme ausgebreitet, ich weiß nicht, was sie sehen. Sie sehen vielleicht, was kein Auge gesehen hat, was noch nie jemand gehört hat, sitzen sie da in ihrer Todesstunde, die Todesstunde wird zu ihrem schönsten Stunde. Vielleicht ist es so, also auch wenn sie brutal vorgehen, die Sicht auf Jesus ungehindert. Dann steht Gott nicht machtlos in der Ferne, wenn sie da an den Stränden knien, sondern erfüllt seine Kinder mit Trost und Hoffnung in dieser schweren Stunde und schenkt den geschundenen Menschen, zum Beispiel in Nordkorea, den geschundenen Menschen in Nordkorea, die ihren Kopf nicht zum Himmel heben dürfen, die schon einen Buckel haben, weil sie 30 Jahre im Knast sind und sich schon halb tot gearbeitet haben, diesen Menschen, diesen geschundenen Menschen schenkt Gott eine Freude, dass Jesus sie erwartet. Aktuell. Immer auf Gott zu vertrauen. Die haben es ja gerade gesungen. Mag die Krankheit bedrohen dein Leben, mag sich Krieg und Gefahr erheben, mag die Welt auch vor Furcht erbeben, Gott will deine Zuflucht sein. Immer auf Gott vertrauen. Gott steht nicht machtlos da. Lass uns dankbar sein, dass wir noch in Freiheit zusammenkommen dürfen. Ich komme zum Schluss. Dass wir noch frei von Jesus reden dürfen. Lasst uns das nutzen auch, dass wir frei von Jesus reden dürfen. Lasst uns das nutzen. Lasst uns beten für unsere Geschwister, die verfolgt werden. Lasst uns dieser trostlosen Welt mehr und mehr von der Hoffnung reden, die in uns wohnt. Von der Hoffnung, die in Stephanus gewohnt hat. Und wir als seine Kinder, wie können wir in dieser Welt bestehen? In Epheser 5, Vers 18 steht, berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geist. Lasst den Geist Gottes, der in euch wohnt, mehr und mehr zur Geltung kommen. Das heißt, vertraut viel mehr auf die Wahrheit. Und schafft euch nicht eure eigene Wahrheit. Wir wollen schließen mit dem letzten Satz aus dem Matthäus-Evangelium, in dem der, den Stephanus im Himmel stehen sehen hat, dem der zu uns gesagt hat, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen.